Ja, hallo, herzlich willkommen zur dritten Folge des Ausfasern-Podcasts. Ich bin Dem Snob und ich freue mich, dass ihr mir wieder zuhört. Und ich bedanke mich zu Beginn erst einmal ganz herzlich für das Feedback, was ich für die letzten beiden Folgen bekommen habe. Kommentare, direkt bei ausfasern.podigy.io von Nahlinse. Vielen Dank. Und bei Ravelry in der Gruppe Podcasting auf Deutsch gibt es ja einen eigenen Thread für meinen Podcast. Da wurde ganz viel geschrieben und auch darüber habe ich mich sehr gefreut. Mir fehlt irgendwie ein bisschen die Zeit, um da ausführlich zu antworten immer. Aber ich lese das alles und finde das total klasse. Und ihr könnt mir auch auf Twitter schreiben oder mir auch folgen. Dort bin ich auch Damned Snob. Und ich glaube, wenn ihr das Hashtag Ausfasern Podcast benutzt, dann funktioniert das irgendwie auch mit der Zuordnung ganz gut. Also vielen Dank für euer Feedback. Ich freue mich, von euch zu hören. Und auch wenn ich nichts von euch höre, schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr mir zuhört. Ich finde das klasse. Und ehrlich gesagt, diese Download-Statistiken, die es da bei Podigy zu lesen gibt, die machen mich ja ein bisschen kirre, weil da steht dann irgendwie 2000 Downloads pro Episode. Ich glaube, da muss man irgendwie mindestens 1 bis 2 Stellen abziehen. Anders kann ich mir das nicht so richtig erklären. Aber wie auch immer, wenn ihr da draußen 2000 Leute seid, die sich das anhören, yeah, ich freue mich auf jeden Fall auch darüber. So, jetzt, tada, es raschelt. Ich habe es tatsächlich fertiggebracht. Richtige, echte Glückskekse aus Teig in Papier eingepackt im Asialaden zu kaufen, so dass ich jetzt dem Selbstbetrug mittels, och nee, der Spruch gefällt mir nicht, ich nehme mal noch einen anderen, den ich auf den Webseiten mit den Glückskekssprüchen gemacht habe, ein Ende setze. Und jetzt werde ich diese Packung aufreißen, den Keks rausholen. So, auseinanderbrechen. Und jetzt kommt der Moment der Wahrheit. Jetzt gibt es hier einen Spruch für mich, für euch, für uns alle. Ich glaube, das Kauen und Schmatzen, das spare ich mir dann mal für nach der Aufnahme aus. Den Keks esse ich dann oder ich gebe ihm dem Mann oder dem Kind oder so. So, was haben wir denn hier? Ach, das ist ja lustig. Also, das ist jetzt hier ein ganz, ganz analoger Spruch, aber dieser Spruch wäre eigentlich perfekt für diese Glückskeks-Homepage, weil er lautet nämlich, akzeptiere den nächsten Vorschlag, der dir gemacht wird. Ich kann jetzt leider diesen Zettel nicht auf aktualisieren klicken, um dann einen anderen Spruch zu bekommen. Also beziehe ich das jetzt mal auf mein Leben. Der nächste Vorschlag, der mir gemacht wird, akzeptiere ihn bitte. Oh, ich hoffe ja mal, der nächste Vorschlag lautet, iss doch noch ein Stück Schokolade oder komm doch ins Bett oder ach weißt du, morgen ist Sonntag. Ich finde, du solltest zu Hause bleiben und nicht mit auf diese Familienfeier kommen und den ganzen Tag nähen und ich gehe dann irgendwie da alleine hin. Das fände ich einen super tollen Vorschlag. Wenn der Vorschlag allerdings nichts taugt, dann werde ich den natürlich auch nicht durchführen. Ich meine, ich bin ja nicht bekloppt und richte mein Leben danach aus, was mir so ein Glückskeks sagt. Dafür sind die Dinger ja jetzt auch nicht da. Ich weiß ehrlich gesagt überhaupt nicht, wofür die Dinger da sind. Das war einfach eine lustige Idee, die mal aufzumachen, weil diese Sprüche, aber anscheinend sind die Übersetzer besser geworden, weil früher war in diesen Sprüchen ja wirklich immer so, waren die ja immer so ganz krude mit so seltsamen grammatikalischen Konstruktionen. Anscheinend gibt es die nicht mehr, oder ich muss mal verschiedene Modelle von Glückskeks ausprobieren. Ich werde mich mal durch die Asialäden kaufen und testen, ob es da irgendwo besonders schlecht im Angebot gibt. Und wenn ich es irgendwann mal schaffe, zum Mutterland zu gehen, das ist hier so ein toller Hamburger Schickimicki-Delikatessladen, da gibt es Pechkekse, dann werde ich natürlich die kaufen. Und dann werde ich hier immer live abwechselnd mal einen Glückskeks und einen Pechkeks öffnen. Ich glaube, die sind dann noch lustiger. Kommen wir zum Segment Work in Progress. Was ich gerade arbeite, handarbeite, stricke, häkle, nähe, spinne und so weiter und so fort. Ja, ich würde mal sagen, im Norden nichts Neues. Ich bin immer noch an meiner Raglan-Jacke. Zwischenzeitlich habe ich sie einmal komplett aufgeribbelt, weil ich habe erstmal nach der Anleitung gestrickt. Die war ganz klassisch mit einer, ja, man fängt halt mit dem Rückenteil an und von unten und strickt dann nach oben und macht dann oben die Abnahmen für diese Raglan-Schrägungen und dann die beiden Vorderteile separat und dann die beiden Ärmel separat. Und ich hatte irgendwie dieses ungute Gefühl, dass die Wolle nicht reichen könnte. Und wenn die Ärmel aber von unten gestrickt werden, kann man ja irgendwie nicht gucken, ob die Wolle reicht und eventuell dann doch nur Dreiviertel Ärmel machen. Und außerdem dachte ich dann, oh Gott, da muss ich am Ende so viel zusammennähen. Also habe ich das Ganze kurz entschlossen wieder aufgeribbelt, nachdem ich während ich bei meiner Freundin war, weil sie hatte irgendwie parallel auch ein Raglan-Kleid und eine Raglan-Strickjacke und beides von oben in einem Stück gestrickt. Und dann dachte ich, okay, wenn ich einmal hier bei einer erfahrenen Strickerin bin, die mir das beibringen kann, dann kann ich das jetzt hier auch einmal aufribbeln und dann können wir das zusammen aufgrund der Maschenprobe erarbeiten, wie viele Maschen ich anschlagen muss und ja, wie wann ich wo wie zunehmen muss. Und also habe ich dann mit ihr zusammen das Ganze kurz entschlossen nochmal von vorne und von oben angefangen. Mittlerweile habe ich die komplette Schulterpartie gestrickt, habe die Armmaschen stillgelegt und bin auch schon weit über den Punkt hinaus, was ich aufgeribbelt habe von der Garnmenge und bin bei den Abnahmen für die Taille. Also das heißt, der Körper ist schon ein gutes Stück nach unten gewachsen und ich glaube, meine Sorge mit, dass das Garn nicht reichen könnte, war unbegründet. Ich werde bestimmt gut damit hinkommen. Allerdings finde ich das so auch irgendwie deutlich angenehmer zu stricken, wenn man es tatsächlich zwischendurch anprobieren kann und ich festgestellt habe, ja, passt gut um die Schultern, Arme sehen auch gut aus, kann ich so weitermachen. Also ist auf jeden Fall die richtige Entscheidung gewesen, nochmal von vorne anzufangen. Ja, der Hosenrock ist immer noch nicht fertig, auch immer noch nicht zugeschnitten. Das ist, ich weiß nicht, ich drücke mich immer noch vorm Zuschneiden, aber auch das wird irgendwann kommen. Und ansonsten spindle ich auch weiter an meinem lila Merino rum. Ich habe mir 3 neue Spindeln bei Mattes bestellt. Die sind alle ganz, ganz bezaubernd. Am schönsten ist die Mini-Kreuzspindel, also die ist ja wirklich so winzig und so niedlich, aber man kann damit tatsächlich spinnen. Sie ist sage und schreibe 10 cm lang und hat 6 cm Durchmesser und mir war nicht klar, dass 10 cm so winzig ist. Aber sie ist aus Ebenholz und Buchsbaum und sieht wunderschön aus. Und Buchsbaum ist ja ein absolut traumhaftes Holz, das fühlt sich so weich an. Das ist so ein richtiges Handschmeichlerholz. Ich glaube, da könnte man wunderbar so ein Ei oder irgend so eine weiche Form draus machen, die man dann so, ja, wie so ein Handschmeichler immer in der Hand halten kann. Das würde da super gut passen. Ja, und dann gab es dazu noch eine Kopfspindel mit einem Kugelkopf, die ist aus Wildolive und auch aus Buchsbaum und eine tibetische Spindel aus Denya-Holz. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Holz ist, aber es sieht sehr schön aus. Ich habe eine Schale aus Goldregenholz. Das sieht so ähnlich aus. Das Holz hat so einen ganz, ganz seltsamen Schimmer in der Maserung, so als würde das von innen heraus irgendwie leuchten. Also das sieht ganz toll aus und mit diesen Spindeln werde ich jetzt einfach weiter mein Neverending Project, mein Lila Merino weiterspinnen, und ich hoffe, dass ich es bis Ende des Jahres fertig bekomme, dass das dann fertig gesponnen ist, denn dann kann ich mir auch noch einen Punkt dafür geben bei den 14 Punkten, aber dazu später mehr. Ja, und ansonsten geht es hier nicht so richtig voran mit dem Stricken und dem Häkeln und dem, ja gut, Nähen geht ja immer schneller als Stricken, aber mir fehlt tatsächlich der lange Arbeitsweg. Es ist natürlich irgendwie angenehm, diesen nicht mehr zu haben, aber ich bin ja Mitte September an eine neue Stelle gewechselt, und vorher musste ich morgens und nachmittags jeweils 45 Minuten S-Bahn fahren. In denen habe ich natürlich jeden Tag richtig was weggestrickt und auch richtig was an Podcasts weggehört. Und nun fahre ich gerade mal 8 Minuten S-Bahn. Da lohnt es sich überhaupt nicht, irgendwelches Strickzeug mitzunehmen. Also höre ich in der Zeit und auf dem Fußweg nur noch die Podcasts, aber selbst da komme ich irgendwie nicht hinterher. Ich habe jetzt schon einige aus meiner Abonnementenliste rausgeschmissen, die mich so nicht so ganz so dolle interessieren, aber auch mit denen, die ich irgendwie alle toll finde und von denen ich mich nicht trennen kann, hänge ich gnadenlos hinterher. Also irgendwie 48 Stunden ungehörte Podcasts. Ich weiß nicht, wann ich das schaffen soll. Wir werden sehen, ob ich da noch einige rauskicken muss dann. Ja, weil es bringt ja nichts, wenn ich die alle abonniert habe und da ständig neue Folgen auflaufen und es immer mehr werden und ich das irgendwie überhaupt nicht schaffe, die anzuhören. Obwohl ich ja gefühlt eigentlich sehr viel Podcasts höre, aber ich glaube, ich habe einfach zu viele abonniert. Also muss ich da mal ein bisschen abspecken. So, kommen wir zur dritten Rubrik. Mir doch egal, ich lasse das jetzt so. Was habe ich fertig bekommen? Ja, ich habe ein bisschen genäht. Zwar nicht an meinem Hosenrock. Stattdessen habe ich zwei kleine Zwischendurchprojekte gemacht. Ich habe eine Mütze für meinen Sohn genäht und eine Hose, weil irgendwie hatte er seine Häkelmütze verbummelt und eigentlich mag er die auch sowieso nicht so gerne. Die ist zwar aus Merino-Wolle, aber er beschwert sich trotzdem immer, dass sie ihn juckt. Und er, ja, dann dachte ich, gut, dann nähe ich ihm jetzt irgendwie eine Jersey-Mütze, da wird ihm hoffentlich nichts jucken. Das ging dann auch ziemlich schnell. Da gab es so ein kostenloses Schnittmuster, was ich mir im Internet runtergeladen habe, und dann ging das ruckzuck, und ihm gefällt sie auch und er setzt sie gerne auf, auch wenn er irgendwie trotzdem immer noch sagt, die juckt. Das liegt, glaube ich, an der Naht, mit der das Bündchen an der Mütze festgenäht ist. Vielleicht muss ich nochmal irgendwie eine nähen, wo das Bündchen sozusagen nicht separat ist, sondern die ja so gefüttert ist und irgendwie keine Naht im Inneren hat. Dann dürfte da eigentlich auch nichts mehr jucken. Und dann habe ich ihm noch eine Hose genäht, weil er irgendwie gerade so immens viel gewachsen ist und die Jeans sind uns ausgegangen, beziehungsweise hat er, ja, also er hat genug, aber manchmal wasche ich ja nicht jede Woche Wäsche, und dann, wenn er sich in der Kita irgendwie viel einsaut, dann ist es halt gut, irgendwie mehr als 7 Hosen zu haben, damit man irgendwie auch mal 2 Wochen überbrücken kann. Jedenfalls habe ich da ganz einfachen Schnitt, Vorderhose, Hinterhose und oben ein Bündchen aus so Rippenjersey rangesetzt, ohne Taschen, ohne Schlaufen, ohne Umschläge, weil ich finde diese ganzen Sachen an Kinderhosen, die sind so unpraktisch. Erstmal sammeln die Kinder da ständig irgendwie Dreck, Sand, Steine, Stöcke, was auch immer in diesen Taschen. Entweder sie stecken es hinein oder es fällt oder es geht da beim Spielen selbst rein, und zu Hause fliegt das dann immer alles auf den Fußboden rum. Das nervt mich immer total. Und außerdem diese Verschlüsse an Kinderhosen, wer macht denn bitte schön sowas? Also der Kleine hat jetzt zu unserer großen Freude gelernt, auf Toilette zu gehen und auch eigenständig auf Toilette zu gehen und sich die die Hose dort runterzuziehen. Und das geht natürlich nur, wenn die irgendwie ein Gummi hat, weil da gibt es so Kinderhosen, da sind oben so Haken und Ösenverschlüsse dran. Welches dreijährige Kind soll denn bitte schön so einen Verschluss aufbekommen? Das ist mir ein Rätsel. Aber er hat jetzt eine Hose ohne jeglichen Schnickschnack und er findet die toll und hat gesagt, er möchte noch mehr davon haben. Also habe ich jetzt erstmal ein bisschen Bündchen-Jersey neu bestellt, weil da habe ich überhaupt nichts mehr von zu Hause. Das war das letzte Stück, was ich da benutzt habe. Und mal schauen, ob ich noch irgendwie ein bisschen einen Jeansartigen oder ich müsste noch Cord irgendwo rumliegen haben, irgendeinen robusten Kinderstoff, der auch irgendwie rumrobben im Sandkasten ab kann. Ja, dann werde ich ihm wohl noch ein paar davon nähen. Und ja, gestrickt habe ich noch so an einem Wochenende eine kleine Mini-Manschette für mein Teeglas auf der Arbeit, damit ich mir nicht immer die Finger verbrenne an dem Glas, was ja keinen Henkel hat. So sieht's aus. Das ist fertig geworden. Die Hose und die Mütze, für die konnte ich mir sogar einen Punkt geben in der 14-Punkte-Aktion. Also bei Ravelry im Forum Podcasting auf Deutsch gibt es ein Thread 14 Punkte für 2014. Da geht es ja darum, Sachen aufzubrauchen, die wir zu Hause haben. Also sei es Fasern, Schnittmuster, Stoff oder fertiges Garn. Und dafür gibt es dann jeweils einen Punkt, wenn da ein Teil benutzt wurde. Und Ziel ist es, irgendwie 14 Punkte zu bekommen. Meine 14 Punkte waren relativ schnell voll am Anfang des Jahres. Ich glaube, das liegt daran, dass bei mir ja nicht nur Gestricktes reinzählt, sondern dadurch, dass ich viel nähe und irgendwie immense Stofflager hier zu Hause horte, kam natürlich dann auch viel darüber zustande, viele Punkte. Und also habe ich mir zum Ziel gesetzt, 28 Punkte zu erreichen, also das Doppelte. Vier oder fünf fehlen mir im Moment noch. Und ich habe jetzt mal so grob überschlagen, also wenn ich den Hosenrock fertig nähe, der besteht aus unseren alten Schlafzimmervorhängen, dann wäre das quasi ein Punkt für diesen Stoff. Die Raglan-Strickjacke, dafür dürfte ich mir zwei Punkte geben, weil ich das Garn selbst gesponnen habe und ja dann auch noch verstrickt habe. Und wenn ich das Lila Merino auch noch bis Jahresende fertig gesponnen habe, bekomme ich dafür auch nochmal einen Punkt. Und dann dürfte ich mir mein selbst gestecktes Ziel erreicht haben. Und dann kann ich 2015 anfangen mit den Projekten, weiß ich nicht, da kann ich dann 15 Punkte für 2015 machen und kann dann anfangen, das Garn zu verstricken, was ich mir irgendwie vor einem Monat auf dem Hamburger Wollefest gekauft habe. Ich weiß nicht, ob das Sinn und Zweck der Sache ist, um sich Garn zu kaufen, um es ein halbes Jahr später anzustricken, um dann einen Punkt für den Stash-Abbau zu bekommen, wie auch immer. So wird es dann wahrscheinlich sein, weil ich denke, ich werde das nicht mehr dieses Jahr anstricken, dieses Garn. Nun aber genug der Handarbeit. Jetzt befassen wir uns mal wieder mit den wirklich wichtigen Dingen im Leben, nämlich der Wissenschaft. Jetzt kommt die Rubrik Alles korreliert. Nachdem es die letzten beiden Male ja eher um Biologie oder ja Naturwissenschaften ging, dachte ich, ich widme mich heute mal den Sozialwissenschaften, von denen ich überhaupt keine Ahnung habe, und erzähle einfach mal so ein bisschen was, was mir so eine Beobachtung, die ich so gemacht habe und ja eine statistische Erhebung, von der ich irgendwann mal gehört habe. Ja, es geht nämlich um Mode und Wirtschaft, beziehungsweise bei mir soll es dann um Mode und ja Feminismus gehen, wie auch immer. Auf jeden Fall gibt es eine tausendmal zitierte Studie oder Umfrage von 1996 vom Institut für Demoskopie in Allensbach, Die haben festgestellt, dass je kürzer die Röcke sind, umso stärker ist die Wirtschaft in den jeweiligen Jahren. Also das wurde natürlich nur fürs 20. Jahrhundert betrachtet. Ich glaube, vorher waren Röcke bei Frauen fast immer bodenlang. Also, und ich glaube auch, ich weiß nicht, ob man große wirtschaftliche Erhebungen für die Zeit vor 1900 irgendwo finden kann. Auf jeden Fall ist es statistisch nachweisbar, dass eben in Zeiten einer blühenden Wirtschaft, also einer guten Konjunktur, die Röcke kurz sind, und in Zeiten von Repression oder Inflation die Rocklängen immer weiter nach unten rutschen. Ja, die Demoskopen, heißen die so? Ja, jedenfalls die Allensbacherinnen haben das so erklärt, dass in wirtschaftlich guten Zeiten seien die Frauen in irgendeiner Weise gelöster, weniger wirtschaftlichen Zwängen unterworfen, vielleicht auch weniger von den Männern abhängig und bevorzugen deshalb gelöstere Kleidung. Ich weiß nicht, ob das so stimmt. Ich finde es auf jeden Fall spannend, diese Korrelation von Rocklänge und Wirtschaft. Und da komme ich zu meiner Beobachtung, die ich jetzt so ja während einer Busfahrt mal gemacht habe. Ich weiß nicht, ob das in irgendeiner Weise schon mal wissenschaftlich betrachtet wurde. Wie gesagt, Soziologie oder Sozialwissenschaften oder wo auch immer das reinfällt, ist nicht so mein Spezialgebiet. Wenn es irgendjemand weiß, dann gerne Hinweise, freue ich mich drüber. Jedenfalls ist mir so aufgefallen, dass die Silhouette, also ob die, ich sag mal, ja, die Silhouette, wie viel Platz ein Frauenkörper, der nach der Mode gekleidet ist, so im öffentlichen Raum einnimmt. Also ob die Kleidung eher weit oder eher eng ist, jetzt mal völlig unabhängig von der Figur der oder Körpergröße der Frau, die diese Sachen trägt. Also einfach, ob die Röcke sehr weit oder sehr eng sind oder die Oberteile sehr weit oder sehr eng. Jedenfalls diesen Raumbedarf habe ich einfach mal in Verbindung gestellt zur Frauenbewegung, zu den Entwicklungen, die es in der Zeit gegeben hat, was die Gleichberechtigung anbelangt. Und da bin ich irgendwie zu einem ziemlich interessanten Schluss gekommen, der nämlich besagt, je emanzipierter oder je aktiver die Frauenbewegung war, umso enger war die Kleidung der Frauen. Also umso weniger, wenn man es jetzt überspitzt darstellt, umso weniger Raum haben die Frauen im öffentlichen Raum eingenommen. Ich habe dazu ein Bild, das werde ich dann auch in den Shownotes verlinken. Das fängt irgendwie bei 1770 oder 1775 an. Ich vermute mal, das war so Rokoko, also extrem ausladende Kleider. Also dieses war die Zeit, wo man sich diese, wie hießen die, Kissen an den Poppes geschnallt hat, damit dann irgendwie der Rock da mindestens 3 Meter weit absteht rundherum. Und das war also kurz vor der Französischen Revolution und der Aufklärung. Und das war dann, diese Zeit war dann eine Zeit, wo es auch die ersten Überlegungen zur Gleichberechtigung von Mann und Frau gab. Also ich betrachte das Ganze jetzt erstmal nur für Europa, weil ich glaube, das führt sonst zu weit, wenn ich das jetzt in irgendeiner Weise versuche, weltweit zu betrachten. Also ich beziehe mich jetzt auf die europäische Geschichte und die europäische Mode. Und jedenfalls wurde in den Zeiten der Französischen Revolution und ja auch der nachfolgenden Jahre wurden die Kleider der Frauen schmaler. Sie waren natürlich immer noch lang, aber sie nahmen wenn man bei dem Bild bleibt, sie nahmen irgendwie weniger Raum ein als davor. Mitte des 19. Jahrhunderts wurden die Kleider dann plötzlich wieder sehr ausladend, wenn man sich so überlegt, das war so die Zeit der Restauration, auch die sogenannte Wiederherstellung alter Zustände. Ich glaube, da wollte man auch wieder so ein bisschen davon weg, von diesen aufklärerischen Ideen, dass möglicherweise alle Menschen gleich sein könnten, egal welches Geschlecht sie haben. Und da haben Frauen wieder Raum, Platz, weite Kleider irgendwie bekommen, die dann um 1900 wieder enger und schmaler wurden. Das fiel auch zusammen mit den beginnenden Frauenbewegungen, die Suffragetten und die Forderung nach Frauenwahlrecht. Dann kamen natürlich die beiden Weltkriege und die Nachkriegszeit. Und ich weiß nicht, ob ihr das so auf dem Plan habt. Das war ja, also modisch und auch gesellschaftlich war ja die späten 40er und frühen 50er so eine sehr, auch so eine Art restauratorische Zeit. Also die Frauen waren Hausfrauen. Es gab also auf der einen Seite natürlich den wirtschaftlichen Aufschwung. Und auf der anderen Seite die Frauen wurden wieder zu Hausfrauen und bekamen wieder ihre weiten Röcke angezogen. Und in den 60ern war dann die so eine Art zweite Welle in der Frauenbewegung. Da wurden die Kleider wieder kürzer und auch enger. Und dann kann man das so sagen, dann die 80er, das war wieder weit. Und dann so ab Mitte der 90er entstand ja so der moderne Feminismus, wie wir ihn vielleicht auch heute haben. Und wenn ich mich umgucke, tragen die Frauen irgendwie alle Röhrenhosen und Leggings und sind sehr schmal. Jetzt, das ist also einfach mal meine Beobachtung, einfach zwei völlig unabhängig voneinander existierende historische Sachen in Zusammenhang gebracht. Jetzt ist die Frage, es gibt also eine Korrelation, gibt es auch in irgendeiner Weise eine Kausalität, also hängen diese Sachen irgendwie miteinander zusammen. Das war so meine Überlegung dazu. Ich bin natürlich irgendwie hier zu keinerlei Schluss gekommen und das Ganze hat auch irgendwie keinerlei Anspruch auf irgendein Korrektsein. Ich beziehe mich auf irgendwie zwei Bilder mit Silhouetten, mit Modesilhouetten und meinen rudimentären Geschichtswissen. Also wenn da draußen irgendjemand ist, der da richtig Ahnung von hat, ich fände das richtig klasse, wenn ich da Input bekäme, um gesagt bekomme, ja, ist ja totaler Schwachsinn, was du dir da ausgedacht hast, oder ja, da besteht tatsächlich ein Zusammenhang und den hat der und der oder die und die in der und der Arbeit schon mal untersucht. Das wäre natürlich der ideale Fall. Wie auch immer, ich habe mich dann weiter gefragt, von wem denn die Mode so gemacht wird. Und wenn dann irgendwie, gibt es natürlich dann zwei Varianten. Die eine, Frauen machen die Mode, indem sie sie tragen, indem sie die Sachen, die ihnen gefallen, sozusagen als modisch erachten und dann in so einem gemeinschaftlichen Konsens bestimmen, dass das gerade das ist, was ihnen gefällt. Dann würde ich das diesen Zusammenhang vielleicht so deuten, dass ich sag mal engere Mode, leichtere, figurbetontere Kleidung ermöglicht vielleicht eine größere Bewegungsfreiheit und gibt den Frauen irgendwie mehr Möglichkeiten auch zu agieren. Die Variante Nummer zwei ist, dass die Mode von Männern gemacht wird, was irgendwie ja auch nicht unwahrscheinlich ist, wenn man sich anguckt, die sogenannten Star-Modedesigner, das sind ja meistens Männer. Und wenn ich mir dann überlege, also die Mode wird von Männern gemacht, sie geben Frauen in Zeiten, wo die Frauen sowieso nichts zu sagen haben, bekommen sie sehr ausladende Kleider, die ihnen viel Raum geben, sich irgendwie zu präsentieren, aber eben nur das, weil sie haben nichts zu sagen. Also bekommen sie auch ordentlich Platz im öffentlichen Raum. Wenn die Frauen nun allerdings wagen, es sich irgendwie aufzubegehren und irgendwie so abstruse Dinge wie Gleichberechtigung oder Wahlrecht zu fordern, dann machen die Männer die Frauen erst einmal so ein bisschen unsichtbar. Also die Silhouette wird schmaler gemacht, sodass die Frauen quasi weniger Raum einnehmen. Das ist die Variante 2, die sein könnte, oder die These 2. Ich will mich dann so nicht weiter äußern, das sind so meine Beobachtungen und meine Gedanken dazu, und vielleicht könnten wir ja da in einen gemeinsamen Austausch kommen. Vielleicht habt ihr da ja auch irgendwelche Ideen oder Gedanken dazu. Vielleicht interessiert euch Mode auch irgendwie die Bohne, dann könnt ihr ja den Teil einfach vorspulen, oder habt ihn vielleicht schon vorgespult. Wie auch immer, das war der Teil. Und sonst so, ja, es ist Herbst, das Hamburger Wetter ist immer noch kaputt. Also man sagt ja, in Hamburg würde es ständig regnen und es wäre immer kalt und nieselig und windig und ekelhaft. Und ja, seit Juni scheint hier mehr oder weniger ununterbrochen die Sonne. Es regnet ab und zu mal, aber nicht in dem Maße, wie man das eigentlich gewöhnt war. Ich finde das toll. Wir sammeln ganz viele Bucheckern gerade ein, immer auf dem Weg von der Kita nach Hause am Nachmittag mit meinem Sohn, und knacken die dann zu Hause und die essen die Bucheckerkerne, die schmecken total lecker. Ja. Und ansonsten finde ich es noch toll, dass letzte Woche ich ganz zufällig auf diesem Retro-Fair-Markt hier in Hamburg gewesen bin. Es waren halt viele Aussteller da, die echte alte Sachen oder auf alt gemachte Sachen dort verkauft haben. Es war Live-Musik, es war schön eingerichtet. Es war irgendwie total super dort. Und es war ein Stand aus Berlin da, der alte Brillen verkauft hat. Und ich habe mich direkt in zwei Brillengestelle verliebt und habe die dann auch am Ende beide gekauft. Eines für eine Sonnenbrille und eines für eine normale Brille. Und ich war heute beim Optiker und habe die Gläser bestellt, die natürlich irgendwie dreimal so viel kosten wie die Brillengestelle. Aber ich werde bald zwei neue Brillen haben und ich freue mich total darüber. Ja, so viel dazu. Das war meine heutige Sendung. Ich freue mich, dass ihr mir zugehört habt. Ich habe das heute mehr oder weniger in einem Rutsch aufgenommen und nicht ständig zwischendurch Pause gemacht. Ich glaube, ich werde auch nicht dazu kommen, so viel zu editieren. Ich hoffe, die Tonqualität ist trotzdem gut. Wäre schön, wenn ihr mir irgendwie sagen könntet, wenn das nicht so ist. Also wenn ich das lieber wieder so machen soll wie die letzten beiden Male, dann sagt es mir doch bitte, dass dann weiß ich, woran ich bin. Und ansonsten, wie eingangs gesagt, ich freue mich über alle Kommentare, Kritik, Anregungen, Lobhudelei, was auch immer ihr mir zukommen lassen wollt, tut es bitte. Ich finde das toll und würde mich freuen, euch auch beim nächsten Mal wieder zu hören. Tschüss!